Hallo und herzlich willkommen. Heute begrüße ich bei mir im Studio einen jungen Mann. Er ist begeisterter Fahrradfahrer, er ist Seriengründer, er ist erfolgreicher Blogger.
Sind wir jetzt schon im Fernsehen?
Nein. Viele kennen ihn unter seinem Pseudonym Bodensee-Peter.
Aber die Kamera läuft doch.
Bei mir im Studio heute ist mein guter Freund Peter Eich. Hallo, lieber Peter.
Hallo, Andreas. Ich grüße dich.
Ach, und was ich ganz vergessen habe zu erwähnen, du bist quasi Mitgründer, Mitanstoßgeber und mit, wie hast du es gesagt?
Arschtreter.
Des Glückfinder-Podcasts, ganz genau. Ohne
du bist,
dich.
Du bist der Arsch, ich der Dritt.
Genau. Oh, ey, hallo. Also ohne dich gäbe es quasi den Glückfinder gar nicht. Lieber Peter, schön, dass du da bist. Freut mich sehr.
Ganz meinerseits.
Dass du dir die Zeit nimmst, dich im Glückfinder-Podcast mit mir zu unterhalten.
Coole Technik hast du hier.
Das stimmt, die beste. Im Vorgespräch haben wir uns kurz unterhalten über das Thema, ja, Glückfinder. Warum Glückfinder? Warum möchtest du mich interviewen? Und du hast einen sehr interessanten Satz gesagt. Du hast gesagt, warum willst du mich interviewen? Warum glaubst du denn, dass ich glücklich bin? Bin ich denn wirklich glücklich?
Ist dein Interview schon mal so richtig entglitten? Dass plötzlich der Interviewte dich interviewt?
Noch nie.
Echt nicht?
Nee.
Warum glaubst du, ist es noch nicht passiert?
Weil ich das nicht zulasse. Und das ist auch nicht Thema des jetzigen Gesprächs, weil die Leute, für die wir heute diesen Podcast machen, interessieren sich brennend heiß für das Glück in deinem Leben und?
Das kann aber schneller mal passieren, als man glaubt.
Wie du dein Glück gefunden hast.
Also ich jetzt.
Du.
Ja.
Denn es geht heute um dich. Ich weiß, dass dir das unangenehm ist. Aber da musst du jetzt durch.
Ja, so vor laufenden Kameras.
Da muss ich jetzt durch. Und ich verspreche dir, ich mache es kurz und schmerzlos. Es werden ganz angenehme Fragen werden. Und je mehr du dich darauf konzentrierst, desto mehr merkst du schon.
Deine Fragen werden kurz und schmerzlos, nicht meine Antworten. Die werden lang und schmerzlos.
Lang und ausschweifend, ja. Genau. Peter.
Andreas.
Du hast mir im Vorgespräch gesagt, du findest dein Glück im Flow. Und diesen Flow hast du, wenn du zum Beispiel Fahrradfahren gehst oder wenn du meditierst oder wenn du Unternehmen gründest.
Ja, zum Beispiel.
Fangen wir mit dem ersten an, Fahrradfahren. Du findest deinen Flow, das Gefühl des Glücks, Fahrradfahren und du hast dich auf den Weg gemacht vor vielen Jahren und bist mit dem Fahrrad einmal quer durch Kanada gefahren. Bedeutet das, du warst dann quasi die 53 Tage, die du unterwegs warst auf dieser Fahrradfahrt,
ja,
permanent glücklich?
Ja, schon, sehr. Also das war eine lange Tour. Ich hatte ein Jahr in Kanada studiert und dieses Land, was ja nach Süden hin eine Grenze hat und sich entlang dieser südlichen Grenze zu den USA so erstreckt von Ost nach West, aber nach Norden keine Grenze hat, da diffundiert das Land ja praktisch langsam aus in die Wildnis bis zum Nordpol. Und dieses Lebensgefühl der Größe, diese Weite, das, was ich dann auch an den Wochenenden, wo ich immer unterwegs war beim Kanufahren, Kajaken, Schneeschuhwandern oder was auch immer. Ich war immer draußen in den Nationalparks. Dieses Gefühl wollte ich nochmal auch in der Ost-West-Richtung erfahren und habe mir dann kurzerhand am Ende dieses Jahres ein Fahrrad gekauft und bin einmal vom Pazifik zum Atlantik geradelt. Und das war natürlich jetzt nicht so, dass ich die ganze Zeit da gelächelt hätte. Das ging schon deshalb nicht, weil sonst ich so viel Fliegen in den Zähnen verfangen hätte. Aber es ist tatsächlich so. Also ich finde, Fahrradfahren macht glücklich. Also setz mich auf ein Rad und mir geht's gut. Oder ich setze mich auf ein Rad und mir geht's gut. Und wenn es nur irgendwie die kleine Strecke von zu Hause zum Büro ist, ich fahre einfach gerne Fahrrad. Das ist, warum das so ist, ob es jetzt ein Flow ist, würde ich in dem Fall vielleicht gar nicht sagen. Aber es ist nur eine Tätigkeit, die so ein bisschen die Gedanken beruhigt. Das ist was ganz Meditatives. Das ist ja wie Laufen, also Langstreckenlaufen. Das ist so eine regelmäßige Bewegung der Beine, so ein Rhythmus, in dem man da kommt. Und der ist wahrscheinlich richtig getaktet. Vielleicht ist sogar die gleiche Frequenz wie beim Laufen. Das habe ich mir noch gar nicht überlegt, könnte sein. Und dabei entstehen so, ja, da schweifen die Gedanken und der Körper ist irgendwie trotzdem beschäftigt und tut was. Und das geht tatsächlich 8 oder 10 Stunden lang am Tag. Also wenn du mich irgendwie auf so ein Meditationsschemel setzt, da bin ich nach 20 Minuten wieder so nervös und muss weg und irgendwas tun. Aber auf dem Fahrrad halte ich das den ganzen Tag durch und das auch 50, 60 Mal hintereinander. Ja, das ist ganz schön gewesen. Und zum Teil waren diese Strecken ja auch brutal langweilig. In der Mitte von Kanada ist nichts. Da geht's 2.000, 3.000 Kilometer geradeaus. Rechts und links ist nur eine große Wiese. Und trotzdem, ich langweilte mich da nicht, weil ich hatte da mit den Beinen was zu tun und meine Gedanken haben irgendwelche Kreise gezogen. Das ist ein schöner Zustand, den mag ich sehr, sehr gern.
An was hast du da konkret gedacht? Also hast du da irgendwie Pläne gemacht? Hast du Rechenaufgaben gelöst? Oder war das wirklich so eine reine Nothing-Box? Gab's auch wirklich Momente, wo du sagst, Da war nichts. Da war einfach nur das Fahrrad, die Wiese neben mir und ich und...
Ja, eher so. Das war manchmal ein bisschen eine körperliche Herausforderung und manchmal auch habe ich Leute getroffen und spannende Leute kennengelernt. Auf dem Rad ist man ja nie allein. Nur die meiste Zeit bin ich doch so vor mich hingefahren und damals hatte ich das Internet ja noch nicht bei mir in der Tasche und da gab es dann auch nicht so viel zu tun. Ich hatte manchmal ein Buch auf der Lenkertasche und habe irgendwas gelesen, aber also da, wo es wirklich langweilig war. Aber sonst war ich wirklich mit meinen Gedanken allein und habe irgendwie die Landschaft genossen, die Wolken angeschaut und so, sondern bei mir sein. Das ist ein bisschen was Kontemplatives und das Kontemplative ist ein Zustand, den ich mag.
Und das Kontemplative bedeutet?
Das Kontemplative kann, glaube ich, in zwei Richtungen ausgeprägt vorkommen. Das eine ist so ein Zustand des ganz bei sich sein, wenn ich meditiere und wirklich versuche, alle Eigenschaften, alle Dinge, die ich mit mir assoziiere, von mir loszulassen und so nur zu sein und so sozusagen alles Bunte, alles, was man hören, angucken kann, alle Bedeutungen abzugeben und nur diesen Punkt in mir zu finden, den man ich nennt, den ich ich nenne. Das ist eine Kontemplation, wo plötzlich das Außen fast unwirklich wird, wo ich mir sagen kann, wo ich mir vorstellen kann, dass das Äußere nur eine Vorstellung ist. Ich existiere, aber die Welt ist nur meine Vorstellung. Das ist so ein Zustand, der sehr zufrieden macht. Da lächle ich innen zumindest sehr. Mhm. Und die andere Form von einer Kontemplation ist, wenn du auf einer Wiese stehst und die Sonne geht unter und dieses Grün ist so unglaublich saftig, dass du am liebsten eine Kuh wärst, um reinzubeißen und du alles umarmen willst, die Butterblumen und die Gänseblümchen und irgendwie so dieses, die Welt umarmen wollen und dann ist da dieses Tal und der Wald und das sieht so schön aus und der Fluss im Hintergrund und du bist sozusagen in der Welt, wo man so das Gefühl hat, mit der Welt sich zu vereinen. Das ist also, da existiert praktisch das Ich nicht, dieser Punkt, den ich vorhin erwähnt habe, sondern nur das Außen. Da ist sozusagen das Außen das Echte und das Ich verliert sich in dem Außen. Also diese zwei Extrema, die sind sich wiederum ganz ähnlich. Und zwar empfinde ich die ganz ähnlich und beide empfinde ich ganz positiv. Ich glaube, jeder empfindet die positiv. Mhm. Und das sind Glücksgefühle, das sind große Glücksgefühle. Also da hoffe ich, ganz viel von zu haben. Ja, und das ist vielleicht auch ein bisschen beim Radfahren so.
Mhm. Das klingt so. Und vor allen Dingen, wenn man dich anschaut, sieht man es in deinen Augen. Nun hattest du quasi 53 Tage dauerte diese Tour,
ja,
dieses wahnsinnige Glück, das erfahren zu dürfen, diese Tour. Und du hast mir eben gesagt, du erinnerst dich quasi noch an jeden Tag.
Ja. Ich bin ja jetzt zum wiederholten Male 35, dann ist die Tour also doch einige Jahre her. Und ich kann wirklich noch, ich kann die auf einer Karte einzeichnen, ich kann mich irgendwie in Gedanken, kann ich diese Reise nochmal machen und ich weiß jeden Tag. Und das assoziiere ich jetzt nicht sofort mit Glück, aber das hat auch einen hohen Wert für mich, dass ich mich an einen Tag erinnere, bedeutet, dass er bleibt, dass er gelebt war. Also ich habe natürlich sehr viele Tage, die verloren sind in meiner Erinnerung. Da ist vielleicht irgendwas entstanden, aber an den Tag selbst erinnere ich mich nicht mehr. Also, was ich heute vor 3 Wochen gemacht habe, keine Ahnung, da war ich wahrscheinlich im Büro und ja, der war irgendwie so wie der Tag davor und danach, da ist wahrscheinlich nicht viel passiert und das hat einen geringeren Wert für mich wie ein Tag, an den ich mich erinnere. Und solche Reisen, die vor allem so einen visuellen Abgleich mit einer Linie auf einer Landkarte haben, die passen halt auch ganz gut in die Art, wie ich mir Dinge merke oder wie wahrscheinlich jeder sich Dinge merkt. Und dadurch lässt sich's auch leicht dran erinnern. Mhm. Und das ist schön. Also ich erinnere mich gerne an Reisen und ich kann mich an Reisetage fast ausnahmslos erinnern. Und dadurch bekommen die einen hohen Wert für mich.
Mhm. Sehr gut.
Ein Tag, an den du dich nicht erinnerst, ist der denn gelebt? Das ist so eine Frage. Ne? War der denn überhaupt oder erfüllte der ein Ziel, außer ja, ich war im Hier und Jetzt so zufrieden. Also meistens pendle ich auf die Seite, wo ich möglichst viel Input, Inspiration, Begeisterung haben möchte, also eher Dinge im Außen und dieses Gegenteilige, dieses Meditative, das, was man sich als irgendwie ein zufriedenes Leben in einem Kloster vielleicht auch vorstellen könnte, wo nicht viel äußere Reize sind, wo wirklich dann ein Tag mit dem anderen verschmilzt, das hat auch eine Form von Glück, aber die ist jetzt nicht die vom Reisen. Mhm. Das ist eher die andere Seite.
Sehr interessant, sehr cool. Ja. Ja, und dann bist du, also wenn man da jetzt einen kausalen Zusammenhang herstellen kann. Du bist also, das fand ich sehr interessant, eben den Strich auf der Landkarte, Fahrradfahren. Dann hast du später sogar ein Unternehmen gegründet, das sich mit dem Strich auf der Landkarte sozusagen beschäftigt und mit dem Fahrradfahren.
Nicht nur das, ich habe sogar auch ein Unternehmen gegründet, was sich dann mit der Landkarte beschäftigt, richtig, fällt mir gerade ein. Genau. Also beide Seiten, ja genau.
Du hast also erfolgreich ein Unternehmen gegründet, hast mehrere Unternehmen gegründet. Ja. Ich habe es im Eingang bereits gesagt, du bist bezeichnest dich selbst als Seriengründer, ja, und hast also auch da dein Hobby sozusagen, das Fahrradfahren mit dem Beruf, also Fahrradkarten für Fahrradfahrer zugänglich zu machen, in gewisser Weise verquickt.
Irgendwie schon, ja, aber das war vielleicht in dem Moment sogar mein Ziel, aber nicht wirklich die langfristige Absicht. Also ich habe natürlich nicht mein Hobby zum Beruf gemacht, sonst würde ich die ganze Zeit Fahrrad fahren. Ich habe ja Leute zum Fahrradfahren bewegt. Ich habe Produkte hergestellt, die beim Fahrradfahren helfen, beim Fahrradurlaub machen helfen, beim Fahrradreisen planen helfen. Das sind ja ganz andere Dinge, als wenn ich selbst das, was ich gerne mache, nämlich Fahrradfahren, zu meiner Tätigkeit mache. Ich bin ja nicht professioneller Radreisender geworden. Insofern habe ich nicht wirklich mein Hobby zum Beruf gemacht, aber aus dem Hobby heraus ist der Beruf entstanden. Genau. Und das war mir in dem Moment nicht so ganz klar. Also in dem Moment, wo ich tatsächlich, ich habe Mathematik und Philosophie studiert und dann irgendwann meine Sommersemesterferien immer mit Fahrradreisen verbracht und dann bin ich irgendwie in die Fahrradmechanik gerutscht, weil ich dachte, ich muss doch irgendwie wissen, wie man alles repariert. Habe mich da mal in Fahrradwerkstatt eingeschlichen und tollkühn behauptet, ich sei Mechaniker und gedacht, bevor die rausfinden, dass ich das gar nicht kann, habe ich es längst gelernt und das hat auch funktioniert und so wurde ich dann praktisch Mechaniker und mit dem Know-how konnte ich dann in den nächsten Semesterferien, das ging mal so ein bisschen hoch, mich als Aushilfsschrauber für die Sommervertretung eines Radreiseveranstalters betätigen und damit kam ich schon mit der Branche in Kontakt, nämlich Fahrradreisen zu veranstalten. Ich habe zufällig in Konstanz studiert, wo eben damals auch schon die größeren Fahrradreiseveranstalter zu Hause waren. Und dann im Jahr drauf habe ich dasselbe gemacht, aber als Reiseleiter. Und so kam ich dann tatsächlich auch dazu, dass ich Reisen veranstalte. Ja. Und das führte allerdings so die ersten 10 Jahre dazu, dass ich selbst kaum noch mit dem Fahrrad gefahren bin. Eine Tatsache, die ich kaum bemerkt, also vor allem gar nicht bedacht und auch kaum bemerkt hatte.
Was spannend ist, oder? Also ich meine, es hat ja wohl auch nicht so dramatisch gefehlt, weil du dich ja tatsächlich zumindest sekundär damit beschäftigt hast.
Richtig, richtig. Also das ist nicht, dass mein Fahrradfahren aus Leben besteht, wollte ich gerade sagen. Ich meine es natürlich andersrum, dass mein Leben aus Fahrradfahren besteht. Das ist was ich gerne mache, ja, aber das ist nicht das Wichtigste. Wie gesagt, ich habe Mathematik und Philosophie studiert und war auf dem festgeglaubten Weg, den Elfenbeinturm. Das war für mich, seit ich Kind war, irgendwie klar, dass ich das machen will und dass ich das auch gut kann und es fiel mir immer sehr, sehr leicht und auch viel Feedback von außen bekommen, dafür diesen Weg weiterzugehen. Und hättest du mich vor diesen Jahren, also damals, als ich noch studiert habe, gefragt, ob ich denn Unternehmer werden wolle, hätte ich wahrscheinlich empört den Kopf geschüttelt und gesagt, Unternehmer, um Gottes Willen, bloß nicht, wieso sollte ich Unternehmer werden? Oder sowas wie Marketing als irgendwie eine Aufgabe betreiben wo man, Originalzitat von damals, Leuten Dinge verkauft, die sie nicht brauchen. Zitat Ende. Jetzt habe ich eine ganz andere Sicht auf die Zeit, die ich damals hatte. Also klar habe ich viel Mathematik und Philosophie betrieben, aber tatsächlich habe ich schon, seit ich in der Grundschule war, immer Projekte angestoßen. Also ich habe leidenschaftlich gerne Dinge realisiert, in beliebiger Form. Ob das Abstimmungen an der Uni waren, dass die Gänge rauchfrei wurden oder ob das ein System war, um aus mir geschenkten Fahrrädern gratis Leihräder für die Gaststudenten waren. Das gibt's bis heute an der Uni. Oder ob das irgendwie meine Initiative war, in der Schule die Tanzkurse anders zu organisieren oder eine Schülerzeitschrift aufzubauen, ein Schuljahrbuch herauszugeben. Ob das irgendwie die Notwendigkeit war, meinen Eltern Brötchen zu holen, einen Sommer lang, als der letzte Bäcker im Dorf gestorben war und ich daraus ein Geschäftsmodell entwickelt habe, dass ich dann eben nicht am Nachbardorf, sondern 2 Dörfer weiter die Brötchen geholt habe und irgendwie 3 Wochen später das ganze Dorf mit einem Haustürservice beglückt habe und am Ende des Monats war das auf 3 Dörfer verteilt und richtig profitabel. Das war meine erste Firma formal. Wohlgemerkt, damals wusste ich nicht mal, dass es sowas wie Mehrwertsteuer gibt. Also das war alles reichlich unprofessionell und ungeplant, aber mit einer Leidenschaft, die schon immer da war, dafür Dinge aufzubauen. Und tatsächlich, also diese Haustür-Brötchen-Lieferservice-Firma da, die gab es dann am Ende der Sommerferien auch nicht mehr. Die habe ich dann wieder liquidiert, weil ja, es hat irgendwie geklappt und das war die Herausforderung. Und Da gab es also bis zu dem Zeitpunkt, wo ich tatsächlich anfing, als Unternehmer zu arbeiten, es war eben am Ende meines Studiums mit so 28 Jahren, bis zu dem Zeitpunkt hatte ich bestimmt schon 20 firmenähnliche Projekte organisiert, ohne auch nur mir ansatzweise bewusst zu sein, dass das was ist, was ich wirklich gerne mache und was auch jetzt für mein Berufsleben so den roten Faden geben würde. Also das war so dieses Paralleluniversum, was zu der akademischen Welt längst da war, was ich aber geleugnet habe und auch hätte, wenn du mich danach gefragt hättest damals. Ne? Es war so ein Wendepunkt zum Abschluss, kann ich nicht sagen, sondern Abbruch meines Studiums, wo ich dann die erste Firma plötzlich richtig hatte mit Angestellten und so, auch ungeplant, aber begeistert, wo ich dann merkte, dass mir das richtig Spaß macht und dass das meine Welt ist. Und seitdem bin ich auch da drin und identifiziere mich auch offen nach außen damit, gerne zu gründen.
Genau, du hast gerade eben gesagt, das Abbruch deines Studiums, du hast bereits erwähnt, du hast Mathematik studiert und hast kurz vorm Abschluss abgebrochen. Also ich glaube, was hat noch gefehlt? Eine Prüfung?
Ja, eine mündliche Prüfung.
Eine mündliche Prüfung,
du warst knapper quasi kann man durch. Ja, also eine mündliche Prüfung in einem Fach. Ich hatte zwei Fächer studiert, Mathematik und Philosophie. Ich war so knapp an der, ich habe die Hürde so knapp gerissen, wie es nur geht. Genau.
Ja. Um?
Na, es war keine Absicht, nicht um. Ich habe sie gerissen, Punkt.
Ja, war ja kein Vorsatz. Nein, es war kein Vorsatz, aber du hattest ja ein anderes Ziel.
Um meinen Studienabbruch nicht zu vergeigen. Das passiert ja ziemlich vielen Leuten, dass die dann aus Versehen noch einen Abschluss machen und dann haben sie irgendwie ihr Diplom oder so. Und du weißt, dass Studienabbrecher im Schnitt mehr verdienen als Akademiker. Also das ist ja nicht erstrebenswert, dass man sein Studium auch abschließt.
Gut, und es gibt bestimmt auch Akademiker, die ihr Studium abgeschlossen haben, sonst wären es keine Akademiker und trotzdem erfolgreich und glücklich sind. Nur, du hast bewusst dein Studium abgebrochen, was etwas, was für mich in meiner Welt zum Beispiel jetzt etwas ist, was ich, wo ich sage, das hätte ich durchgezogen. Ja, also einfach, um danach sagen zu können, ich habe studiert oder und ich habe das auch abgeschlossen. Aber für dich war es einfach so, dass es den Moment gab, wo du selbst entschieden hast und ich höre damit jetzt auf, weil es mir keinen Spaß mehr macht?
Das wäre sehr cool, wenn ich das so heroisierend darstellen könnte, aber es würde nicht ganz der Wirklichkeit entsprechen. Ich habe mich tatsächlich ein bisschen schwerer damit getan auch. Das fing natürlich damit an, dass ich das vor mir hergeschoben habe, zeitlich gestreckt habe und jetzt nicht, bisschen später wollte ich die Prüfung machen. Hat eben damit zu tun, dass ich auch ganz viel Arbeit hatte auf mit der ersten Firma und auch Spaß dabei und Bestätigung und irgendwie Begeisterung, die da war. Und dann gab es eben diesen Zeitpunkt, wo ich mir gesagt habe, so, ich werde diese Prüfung nicht mehr machen. Und diese Aussage zu treffen, ja, die hat mich schon Überwindung gekostet. Also das war natürlich ganz entgegen auch den Erwartungen meines Umfeldes, meiner Familie, meine männlichen Vorfahren, also der Vater meines Vaters, meines Vaters, meines Vaters, die heißen nicht nur alle Peter Eich, die hatten auch alle ungefähr den gleichen Beruf. Und da habe ich also dann heroisch ausgeschert und es führte zum Beispiel dazu, dass ich einen Brief von meiner Großmutter, die ich sehr schätzte, die ist leider jetzt schon verstorben, bekam, in dem klipp und klar drin stand, dass ich also in der Gosse landen würde, wenn ich mein Studium nicht abschließe. Also das hat schon für eine extra Portion Motivation gesorgt, mit dem, was ich alternativ zum Studium danach gemacht habe, auch erfolgreich zu sein. Und insofern ist so ein Studiumabbruch ziemlich gut. Weil es zwingt einen zu beweisen, dass man recht hatte damit und entsprechend steigt die Motivation. Mhm. Also, willst du was wirklich gut machen, dann brich vorher ein Studium ab.
Ja.
Also ich motiviere tatsächlich viele Leute, das ganz, ganz offen zu hinterfragen, was soll so ein Studienabschluss? Also diese Phrase, den Studienabbruch nicht zu vergeigen, das meine ich wirklich so. Mhm. Also schau dir die 10 bekanntesten, berühmtesten, erfolgreichsten Unternehmer an, die dir einfallen. Wir müssen jetzt nicht bis 10 gehen, aber das fängt wahrscheinlich bei Steve Jobs, Bill Gates und Konsorten an und schreib eine Liste mit diesen 10 Namen auf, die dir einfallen und überleg dir, wer von denen hat einen Studienabbruch? Alle. Keiner von denen hat sein Studium abgeschlossen. Ist das Zufall oder nicht?
Ja, die Frage ist die Intention. Also ich glaube, ob das Zufall ist oder nicht, ich glaube, sie haben alle dieselbe Intention verfolgt. Sie hatten ein Ziel, sie hatten etwas, wo sie sich mehr davon versprochen haben.
Sie haben was Besseres gefunden.
Sie haben was Besseres gefunden und das, also, was sie dort gemacht haben, hat sie nicht mehr glücklich gemacht. Das hat sie nicht mehr erfüllt, sondern sie haben ihr Glück, ihre Erfüllung in etwas anderem gefunden, was ihnen mehr Spaß gemacht hat. Wahrscheinlich sogar mehr Erfolg beschert hat?
Bestimmt mehr Erfolg, ja. Ich habe mich zum Beispiel erst wieder dann an die Uni, an meinen Lehrstuhl, also an den Lehrstuhl, wo ich war, in Mathematik zurückgetraut, als mir bewusst war, dass ich mehr Angestellte hatte als meine Profs, Leute an den Lehrstühlen. Also das mit dem Erfolg hatte tatsächlich für mich so eine kleine Ego-Sache auch ausgelöst, ja. Der Studienabbruch ist ja nicht, also Abbruch, das klingt so negativ. Das ist so wie, ja, ich habe die Prüfung nicht geschafft. Nein, ich habe sie nicht geschafft. Ich habe sie nicht mal versucht, sondern vielmehr, ich habe was Besseres gefunden. Ja, also was Besseres. Studienabbrüche sind in ganz vielen Fällen Erfolgsgeschichten, weil jemand was Besseres gefunden hat. Und keine Misserfolgsgeschichten.
Und es muss nicht zwangsläufig, so sehe ich es, das Bessere muss nicht zwangsläufig jetzt das Multimillionen-Dollar-Unternehmen sein, sondern das kann auch einfach etwas sein, was ihn stattdessen glücklich gemacht hat.
Ja.
Wo er stattdessen sein Glück findet.
Ja, genau.
Also es muss nicht sein, dass man jetzt sagt, das wird zwangsläufig, jeder Studienabbrecher muss ein erfolgreicher Unternehmer werden. Das kann auch einfach nur, kann auch ein erfolgreicher Botaniker werden, wenn er darin sein Glück findet.
Ja, oder ein erfolgreicher Um-die-Welt-Radler. Genau. Ich habe jetzt nur beruflich halt meinen Fokus auf das Unternehmertum, deshalb sehe ich das besonders unter der Lupe. Ne? Und da kommt es mir dann sehr in den Sinn. Ein Studienabbruch hat auch, glaube ich, ganz oft damit zu tun, dass die klassischen Unternehmertypen, jetzt rede ich wieder von dem, was in der Lupe ist, dass diese Leute, die Unternehmen gründen, die sind ja mit irgendwas in der Welt nicht zufrieden, weil es etwas noch nicht gibt, von dem sie gerne wollen, dass es geben sollte. Ja, die sind kreativ, die sind irgendwie disruptiv, die erschaffen was Neues, die brechen irgendeine Regel, ein Monopol, die organisieren die Welt in irgendeiner Form um und zwar auf eine sehr nachhaltige Weise, weil damit Geld verdient wird und sie sich selbst aus dieser Tätigkeit auch zurückziehen. Das sind ja keine Selbstständigen, sondern Unternehmer, die bauen ein Unternehmen auf, das sie dann gar nicht braucht. Und dieses kreative, aufbauende, umbauende, disruptive Element, das geht ja ganz oft oder vielleicht sogar immer damit einher, dass das eine Persönlichkeitsstruktur von diesen Leuten entspricht, so zu arbeiten. Die wollen gerne was neu machen, die wollen gerne was aufbauen, die wollen gerne Dinge erschaffen, Strukturen erschaffen. Und jemand, der gerne Strukturen erschafft, der ist in der Regel nicht gut darin, Strukturen, die ihm vorgegeben werden, ich überspitze mal, stupide zu befolgen. Also jemand, der dafür geeignet ist oder prädestiniert ist, in dieser Hinsicht ein Unternehmen zu gründen, ist selten dazu geeignet, einem Lehrplan zu folgen und um 8 Uhr morgens Philosophie der Antike zu machen. Auf die Minute genau und solche Dinge. Ne? Das widerstrebt dann denen, die eben gut darin sind, Dinge aufzubauen, ganz oft immens verschulte Studiengänge zu befolgen. Also das ist so die Kehrseite. Das heißt, ich will nicht sagen, dass es hinreichend ist, aber irgendwie notwendig. Also wer Unternehmen gerne und gut gründet, der ist sehr oft nicht gut darin, Regeln zu befolgen.
Du hast Unternehmen gerne gegründet und gut gegründet.
Und ich mache es immer noch, ja, gerne und hoffentlich gut.
Wollte ich gerade sagen. Und du machst es immer noch. Und du stehst auch immer noch anderen Gründern, die sich hilfesuchend an dich wenden, gerne zur Seite.
Ja.
Aber lass uns nochmal zurückkommen zu dem Thema Flow. Du findest dein Glück im Flow, auch im Flow von Gründen und von Unternehmen und vom Fahrradfahren. Das waren die zwei Punkte, wo wir gesagt haben, wo du deinen Flow findest, rein meditativ. Glaubst du, dass es noch eine andere Ebene gibt, wo du sagen könntest, da würdest du für dich noch einen Flow sehen?
Ja, ich bin total neugierig und Neues begeistert mich. Und ich interagiere gerne sozial, also ich lerne gerne Leute kennen. Ich lerne gerne, unglaublich gerne spannende Menschen kennen und jemanden für mich zu entdecken und gerne auch mit ganz viel Energie meinerseits dafür zu sorgen, diese Personen kennenlernen zu können und mit ihm oder ihr Zeit zu verbringen, das ist auch herrlich für mich. Also mich in Gesprächen zu verlieren, das ist auch eine Form von Flow. Ja. Da vergesse ich die Zeit. Also so wie wenn ich irgendwie eine tolle Business-Idee habe oder eine Marktlücke erkennen oder irgendwie sehe, dass da so ein Konjunktiv im Raum steht, man müsste doch, man könnte doch, den ich gerne in einen Indikativ verwandeln würde, das ist ja diese unternehmerische Tätigkeit, dann wache ich auf aus dem Flow. Also dann schlafe ich eben die ganze Nacht nicht ein, sondern bin im Flow und plötzlich gucke ich zum Fenster raus und ist schon wieder hell und habe gar nicht gemerkt, wow, ich war 6 Stunden nicht auf Toilette, meine Blase platzt. Also das ist ein sicheres Zeichen dafür, dass ich im Flow war. Und das ist ein Zustand, der total Spaß macht.
Und du bist oft in diesem Flow, ich weiß das. Von daher weiß ich auch, dass du ein glücklicher Mensch bist. So von daher weiß ich auch, warum ich dich heute interviewe. Du hast jetzt dein Unternehmen oder eines deiner Unternehmen verkauft. Und widmest dich jetzt immer neuen Projekten. Das heißt, es ist jetzt nicht mehr nur auf das Fahrradreisegeschäft.
Ja, schon lange nicht mehr.
Mhm. Sondern es gibt auch andere Unternehmen, mit denen du erfolgreich tätig bist.
Ja, also je nachdem, wie man es rechnet, habe ich 10 oder 11 Firmen gegründet bisher.
Genau. Unglaublich, wie ich finde. Aber du hast auch mal gesagt, du hast wahrscheinlich mehr Fehlschläge auch gehabt, als du erfolgreiche Unternehmen gegründet hast.
Aber hallo. Ja. Klar. Also die Zahl der gemachten Fehler ist riesig, sonst hätte ich auch nichts gelernt.
Das heißt, auch bei dir ist es nicht so, dass du sagst, ich stehe auf, ich habe eine Idee, ich gründe ein Unternehmen und das wird sofort erfolgreich. Sondern da gibt es durchaus auch... Nein, ich sage das nicht, um deine eigene Leistung zu schmälern, um Gottes Willen. Ich sage das einfach nur auch, um Menschen, die vielleicht mit dem Gedanken spielen, ein Unternehmen zu gründen, zu sagen, probier's, wenn es schief geht, probier was anderes, mach was anders. Irgendein Weg führt auf jeden Fall ans Ziel.
Also ich habe kürzlich mich nicht wohl gefühlt und gedacht, warum komme ich mit meiner Arbeit nicht voran? Und diese Unzufriedenheit, die war erst schwelend, dann wurde es mir bewusst, dann habe ich mir überlegt, woran liegt das, dass ich dieses Gefühl habe? Also es ist keine Tatsache, sondern eine Empfindung. Und dann habe ich mir mal aufgeschrieben, an wie vielen Projekten ich gerade arbeite. Und es waren 16. Mhm. 16 verschiedene Projekte. Und ich glaube, jedes einzelne von diesen Projekten alleine würde ausreichen, um mich busy zu halten. Mhm. Und das ist jetzt 3-4 Wochen her und ich habe dann gedacht, das ist zu viel. Also das Gefühl, dann in jedem einzelnen Projekt nicht wirklich voranzukommen. Eins sind diese Hörtabletten zum Beispiel auf seriengründer.de, wo seit ein paar Wochen nichts geht. Das liegt nicht daran, dass ich keine Ideen habe, sondern dass ich einfach extrem beschäftigt mit ganz vielen anderen Sachen bin. Und diese hohe Zahl von Projekten, 15, die zeigt, dass also ich kann nicht 15 Firmen gleichzeitig gründen. Mhm. Himmel, das ist eine Leistung von, da brauche ich 20 Jahre für. Mhm. Das kann ich nicht mal schnell in ein paar Monaten machen. Und das heißt, dass von den 15 Projekten vielleicht 5 funktionieren werden oder so. Also die Erfolgsrate ist natürlich sehr viel geringer, rein numerisch, als die Zahl der Misserfolge, wenn man das so sieht. Mhm. Aber guck dir einen Investmentfonds an. Also wenn ein guter Investmentfonds nur 10% gute Investments macht, dann wäre das Weltklasse. Mhm. Also warum soll ein Unternehmer nicht auch eine Quote haben, wo es natürlich mehr Misserfolge gibt als Erfolge? Das ist ja völlig normal.
Wie gehst du mit diesen Misserfolgen um?
Die existieren ja gar nicht. Also sobald die irgendwie hinter mir liegen, empfinde ich die nicht mehr wie ein Misserfolg. Mhm. Wenn gnadenlos, weiß ich nicht, umgedeutet, schön geredet oder ich lache drüber. Also ich bin auch sehr, sehr bestrebt, so offen wie es nur geht, mit Schwächen und Misserfolgen umzugehen, auch kommunikativ. Also irgendwie, wer meinen Blog liest oder auf Facebook mir folgt oder so, der krieg, glaube ich, mit, dass ich da irgendwie so eine Flucht nach vorne auch betreibe. Mhm. Also auch, um mich in diese Versuchung nicht zu begeben, nur die mich so unfehlbar zu halten oder so. Mhm. Natürlich misslingt mir ganz viel und ich halte mich aber für extrem erfolgreich. Mhm. Also das, mir misslingt viel und ich bin sehr erfolgreich. Das passt ganz gut zusammen. Mhm. Und ein Misserfolg ist ein Versuch gewesen, ja, und ich habe was daraus gelernt. Das hat so nicht geklappt. Okay, mache ich das nächste Mal anders. Da hänge ich dann mein Selbstwertgefühl einfach nicht daran.
Das ist sehr wichtig.
Das ist entscheidend, ja. Also ich zerbreche daran nicht. Es gibt auch
keinen Grund, daran zu zerbrechen.
Nö, gar nicht. Also das ist was gelernt und ich meine, ich helfe anderen Unternehmern, ich helfe Startups, ich bin als Business Angel sozusagen unterwegs und als Gründercoach und so. Und das sind ja genau diese Erfahrungen, die wertvoll sind, die ich auch weitergeben kann. Ich habe den Fehler schon gemacht, den brauchst du nicht nochmal machen. Genau. Also die Zahl der von mir gemachten Fehler ist ja auch ein Stück weit meine Erfahrung.
Ich wollte gerade sagen, und somit wird ein so gemachter Fehler quasi wieder zum Vorteil für andere und du kannst den anderen damit quasi weiterhelfen, dass sie genau den gleichen Fehler zumindest nicht auch machen.
Ja, also ich versuche nicht in Gram zu versinken, ihn ja überhaupt nicht zu empfinden, sondern drüber zu lachen, irgendwie die Schultern ganz locker zu lassen und zu lachen. Ja, das ging jetzt schief, ha, ja, ist halt so.
Genau, das stimmt, ja. Cool. Lieber Peter, die Glückfinderfragen, die weltberühmten Glückfinderfragen auch an dich. Fangen wir mit der ersten an. Was bedeutet glücklich sein für dich?
Die Bedeutung von glücklich sein. Mhm. Welche Bedeutung das hat, glücklich zu sein? Das ist ein erstrebenswerter Zustand, in dem man möglichst viel haben und auch weitergeben sollte. Mhm. Also mein Bestreben ist es, glücklich zu sein. Mein Bestreben ist es auch insbesondere, glücklich zu, jetzt hätte ich fast gesagt, zu wirken, aber das klingt gar nicht so, wie ich es meine, sondern das Glücklichsein nach außen zu tragen. Mhm. Also ich möchte auch dem, in der positiven Einstellung eine Wirkung nach außen haben. Das ist mir auch ganz wichtig. Also andere Menschen glücklich machen. Na, diese Problemwälzer wegzulachen. Das ist ein großes Anliegen. Macht mich wiederum auch glücklich, wenn ich sehe, dass ich mit Sorglosigkeit im positiven Sinne ansteckend sein kann. Mhm. Ja. Glück ist ein Zustand, der schön ist. Da muss man nicht immer lachen und die Zähne zeigen, aber es muss wenigstens innen im Kopf so stark lächeln, dass es irgendwie zu den Augen wieder rausblitzt oder so. Dann ist man glücklich.
Ja, das stimmt.
Und für mich persönlich hat es ganz viel mit Begeisterung zu tun.
Ja.
Ich bin gerne begeistert.
Ja, das stimmt. Das stimmt absolut. Wer ist für dein Glück verantwortlich?
Die anderen. Ja, die sind ja schuld, wenn es also schlecht läuft, ne? Also passiert halt oft, dass irgendwie, okay, Blödsinn. Natürlich ich selbst, also wer sonst? Ich meine, stell dir vor, jemand anders wäre für mein Glück oder für mein Unglück vor allem verantwortlich. Also wenn ich irgendwie einen Satz sagen würde, wie ich bin unglücklich, weil, und dann kommt ein zweiter Halbsatz mit jene Person hat irgendwas gemacht, der Typ hat mich vorhin auf der Straße angehupt und Arschloch aus dem Fenster rausgeschrien, ist mir heute passiert, deshalb bin ich doch nicht unglücklich oder deshalb werde ich doch nicht aggressiv oder schlecht gelaunt. Also stell dir vor, ich würde so eine Begründung nennen, warum ich glücklich oder unglücklich bin, dann würde es doch bedeuten, dass ich gar keine Handlungsmöglichkeit habe, weil diese Begründung in dem Moment, wo ich sie ausspreche und auch glaube, nur zementiert, dass ich nicht die Freiheit habe, meinen Glücksgrad selbst zu bestimmen und zu beeinflussen, zu verbessern. Also eine Begründung, warum ich unglücklich bin, lehne ich pauschal ab, weil dann raube ich mich ja jeder Freiheit, glücklicher zu werden. Also und schon den Satz zu sagen, der verstärkt sich damit ja irgendwie selbst. Also die Antwort ist natürlich ganz klar nur ich selbst.
Das ist sehr gut.
Niemand anders kann für mein Glück verantwortlich sein und auch nicht für mein Unglück.
Die Verantwortung auch nicht abzugeben. Lieber Peter, spielst du Lotto?
Hahaha. Die Frage ist nicht ernst gemeint, oder?
Doch.
Ich habe Mathematik studiert. Hallo.
Das heißt, du kannst ausrechnen, wie gut deine Chancen
sind,
dabei zu gewinnen.
Wie schlecht.
Also du spielst kein Lotto.
Natürlich nicht, um Himmels Willen.
Du spielst kein Lotto.
Andreas, wer Lotto spielt, kann nicht mit Geld umgehen. Punkt. Hallo, ihr da draußen. Wer von euch Lotto spielt, wird niemals reich werden. Und wenn ihr im Lotto gewinnt, was auch einem pro Woche, Monat, keine Ahnung, wie oft sowas passiert, geschehen kann, dann ist allein die Tatsache, dass dieses Geld durch Lottospielen gewonnen ist, ja schon so gut wie eine Aussage darüber, dass es ganz schnell wieder zerrinnt, weil man hätte nicht Lotto gespielt, wenn man mit Geld umgehen könnte. Also Finger weg.
Okay. Macht Geld glücklich?
Ja, ein bisschen. Also es hilft sozusagen, Dinge, die ablenken, von einem fernzuhalten. Also die erste Million schon, die zweite nicht mehr oder so. Genug Geld zu haben und sich über Geld keine Gedanken machen zu müssen. Also egal wie wenig Geld du hast, du musst dir keine Gedanken darüber machen. Aber wenn du halt ein bisschen oder einiges davon hast, ist es noch leichter, nicht drüber nachzudenken. Das ist ein Luxus. Also ich zum Beispiel, ich benutze Geld enorm gern, um mich frei zu kaufen von Tätigkeiten, die mich langweilen. Also, und dafür brauche ich nicht viel.
Und in dem Kontext macht es
dann also auch glücklich. Ich verdiene viel mehr Geld, als ich brauche. Insofern ist da irgendwie, wenn sich das jetzt verdoppeln würde, würde sich mein Leben genau gar nicht ändern.
Ja. Sehr gut. Vervollständige bitte den Satz. Ich bin glücklich, weil.
Jetzt. Darauf bin ich nicht vorbereitet. Ich bin glücklich, weil mir eine gute Antwort auf diese Frage einfällt, nämlich ich begeistert sein darf. Ich mein Leben so gestalten kann, dass ich ganz viel Begeisterung finde.
Das stimmt, lieber Peter. Gibt es Bücher, Events, irgendetwas, was du empfehlen kannst unseren Hörerinnen und Hörern für ihr eigenes Glück?
Ach, das ist so eine Reise. Ja, ganz viele. Also mein Bücherschrank ist proppevoll und mein Kindle auch. Und da gibt es bestimmt 100 Bücher, die gut sind. Und es ist völlig egal, mit welchem man anfängt, weil eins das nächste empfiehlt sozusagen. Spontan einfallen tun mir so Minimalismusbücher. Bücher, die mich sehr motiviert haben, aufzuräumen, Fokussierung zu haben durch wenige Dinge, die vielleicht so physisch belasten können. Also ich weiß den genauen Titel nicht. Leo Babauta ist der Autor, ist auch ein bekannter Blogger, der hat irgendein Buch über Minimalismus geschrieben, was ich sehr gerne auch ein paar Mal gelesen habe. Ich gebe zu, auf dem Kindle, und deshalb weiß ich den Titel nicht mehr, weil da hat man kein Buchcover. Anderes Buch ist Zen und die Kunst, ein Motorrad zu warten. Zen and the Art of Motorcycle Maintenance oder sowas.
Okay.
Ich glaube Robert Persick, bin nicht mehr ganz sicher. Mhm. Das ist schon eine ganze Weile her, dass ich es gelesen habe, aber das wirkt auch irgendwie 10 Jahre später noch in mir nach. Das hat ganz viel bei mir mit Fahrradfahren zu tun, mit dem Gefühl, was entstehen kann, wenn man eine Maschine, ein Gerät, ein mechanisches Gerät, zum Beispiel das Fahrrad, so ganz und gar versteht, dass es wie eine Verlängerung des eigenen Körpers wahrgenommen wird, weil man sozusagen geistig ein bisschen damit verschmilzt und jedes Wackeln sofort versteht, wie wenn es am Körper selber zwicken würde. Mhm. Dieses Gefühl, vielleicht ist es ein Flow, nee, aber dieses Verschmelzen, eins sein mit einem Gerät und dann dieses Gerät zu benutzen, das war so ein Learning, was ich aus diesem Buch geholt habe.
Mhm. Noch eins? Ich kenne dein Bücherregal, also von daher kommst du hier nicht unter 3 guten Büchern raus. Ach, du Schreck. Und auch bitte 3 Bücher, die ich noch nicht habe. Die 2 ersten habe ich noch nicht. Und
ich könnte jetzt ganz
Hörerinnen und Hörer, ganz kurz, ich werde alle Titel, wird Peter mir natürlich noch as soon as possible zumailen, und ich werde sie auf der Glückfinder-Homepage veröffentlichen, und da kann man sie dann auch quasi via Link kaufen bei Amazon. Und also auch wenn jetzt der Titel nicht richtig ist, Peter, du wirst mir die nachreichen. Aber einen dritten Titel, noch ein drittes Buch.
Ganz ehrlich, mir fällt gerade nichts mehr ein. Das liefere ich nach. Unten unter dem Podcast, dem Blog, wird nachher noch ein dritter Titel auftauchen.
Ich liebe es. Ja, genau, so machen wir es.
Ich kann ja nicht immer tun, was du sagst. Nein, mir fällt gerade wirklich nichts ein.
Genau das ist es, und genau dafür mag ich dich so sehr. Es ist so herrlich.
Andreas, du hast eine Frage nicht gestellt, aber ich habe die Antwort darauf.
Ja.
Und zwar, auf der Autofahrt hier habe ich mir das überlegt, was mich glücklich macht und was mich in den letzten 1,5 Jahren zu einem vielleicht glücklicheren, zufriedeneren Menschen gemacht hat. Yeah. Das ist so ein alter Satz von Ludwig Wittgenstein, der mir in den Kopf gekommen ist und den ich also erst später wieder als solchen erkannt habe. Für mich bestand die Zeit darin, danach zu streben, bewundert zu werden. Also irgendwas mit Exzellenz zu tun, erfolgreich zu sein. Ob das jetzt im Sport war, Wettkämpfe zu gewinnen oder mit dem Team zu gewinnen oder mathematische Wettbewerbe zu gewinnen oder Firmen erfolgreich aufzubauen, wo der Steuerberater dann sozusagen am Jahresende sagt, das war ein gutes Jahr. Solche Dinge, die so echte Erfolge sind, so halbautistische Erfolge, das macht ein Stück weit glücklich. Und darin hatte ich eines ein bisschen verloren, und das habe ich jetzt wiedergefunden. Und das wiedergefunden zu haben, hat mir sehr viel gebracht und bedeutet mir ganz viel. Und zwar, dass es nicht so sehr mir darum geht, bewundert zu werden, sondern gemocht zu werden. Mhm. Also, dass ich nicht nur durch Leistung, sondern einfach durch Ich-Sein eine Existenzberechtigung habe oder gemocht werden kann. Das klingt so simpel, aber ist für mich tatsächlich eine ganz wichtige Erkenntnis gewesen. Ist mir beim Fahren hierher nochmal so bewusst geworden. Also ich glaube, trachte geliebt und nicht bewundert zu werden oder so, ist ein Satz von Wittgenstein, der mir dazu einfiel. Und den habe ich sozusagen jetzt 20 Jahre, nachdem ich ihn gelesen habe, erst richtig verstanden. Und mit einher geht, glaube ich, auch das Streben, Vertrauen geschenkt zu bekommen von anderen. Mhm. Das hat ganz viel mit Sicherheit, Kompetenz, Erfolg in meinem Fall auch als Unternehmer zu tun. Das ist gut und schön und erfüllt aber viel weniger als die Bereitschaft, anderen zu vertrauen. Also nicht nur Vertrauen zu erarbeiten, also Vertrauen, das man bekommt, sondern Vertrauen zu verschenken an andere Personen, anderen Personen zu vertrauen. Das ist viel einfacher. Mhm. Und ich finde, es macht viel glücklicher. Also so wie auch gemocht zu werden, also jetzt nicht irgendwie krampfhaft, sondern einfach, ich bin so, wie ich bin, und deshalb mögen mich andere. Ist viel einfacher, als bewundert zu werden. Mhm. Und das habe ich ziemlich lang, also 1-2 Jahrzehnte, sehr wenig im Fokus gehabt, und das wiedergefunden zu haben, für mich hat mich einen wirklich glücklicheren Menschen gemacht und viel zufriedener, als ich vorher war. Mhm. Übrigens auch das Feedback, was ich von meinem Umfeld bekomme. Mhm. Nahbarer vielleicht. Mhm. Ja. Viel einfacher, als ich dachte.
Das ist ein sehr, sehr geiler Schluss für einen sehr, sehr tollen Podcast, Peter. Danke, dass du das noch gesagt hast.
Sehr gerne, Andreas.
Danke, dass du hier warst. Danke für das Gespräch.
Coole Technik übrigens.
Das stimmt. Diese Technik wird...
Nein.
Du bist schon wieder auf dem Sprung. Also
auf dem Absprung, Abflug.
Auf dem Abflugsprung. Von daher bin ich sehr dankbar, dass du das Interviewtermin möglich gemacht hast. Vielen Dank. Wenn sich jetzt jemand noch an dich wenden möchte oder dich sucht oder nähere Informationen zu dir haben möchte, auf welche dann der vielen Internetseiten geht er denn am besten, um Peter Eich kennenzulernen, zu treffen?
Wahrscheinlich auf bodenseepeter.de. Von da aus ist alles andere verlinkt. Das ist mein Blog und da gibt es die Über-mich-Seite und auch die Möglichkeit, mich zu kontaktieren.
Cool. www.bodenseepeter.de.
Gut. Ja, der Running Gag. Ja, Insider kennen ihn.
Genau. Ich sage herzlichen Dank, Peter, dass du da warst. Vielen lieben Dank fürs Zuhören.
Sehr gerne.
Und ja, bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.
Tschüss.